Der Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit ist ein wichtiges Thema. Dann natürlich die Kohlenstoffsenke an sich. Also ein Baum ist ja, der nimmt Kohlenstoff auf und wird dadurch eigentlich zur Senke. Und Agroforstsysteme anzulegen, ist sicher eine sehr sinnvolle und auch ein kostengünstiger Beitrag zur Schaffung von stabilen Kohlenstoffsenken in der Landwirtschaft.
Auf der Anlage ist sicher Biodiversität mehr geworden. Sei es Vögel, die mehr sind, Insekten, die mehr rum sind. Natürlich der Schattenwurf. Ich habe doch schon ein paar gehört, die sich recht stark entwickelt haben, die Schatten werfen, die schon kleine Effekte haben auf das Mikroklima.
Es soll eine landwirtschaftliche Produktion weiterhin möglich sein und gleichzeitig machen wir etwas Gutes für das Klima, aber vielleicht auch sonst für die Ökologie.
Landwirtschaft, Klima, Wandel. Der Podcast vom Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden». Wie gelingt es den Bäuerinnen und Bauern, sich dem Klimawandel anzupassen? Wie gestalten sie ihre Produktion klimafreundlich? Und was können wir als Konsumentin oder Konsument machen, wenn wir uns klimaverträglich ernähren wollen? Wir reden darüber und stellen vor, was heute schon zwischen Hof, Feld und Teller gemacht wird. Willkommen bei der 8. Folge von «Landwirtschaft, Klima, Wandel». Mit mir, Silvio Liechti. Die Mischung macht's, wie es so schön heisst. Sei es auf dem Fußballplatz, wo es zähe Verteidiger, zielsichere Stürmer und einen fangstarken Goalie braucht, oder auch in der Küche, wo der Mix aus verschiedenen Zutaten am Schluss etwas Spezielles und Feines gibt. Die Mischung macht's. Unter diesem Titel könnten wir auch unsere neueste Podcast-Folge stellen. Wir schauen uns heute nämlich das Thema Agroforst an. Allein schon das Wort ist eine Mischung, zusammengesetzt aus Agro für Landwirtschaft und Forst für Wald oder Waldwirtschaft. Bedeutet tut das eigentlich, dass auf einer Fläche beide Disziplinen gleichzeitig Platz haben? Also, dass beispielsweise auf einem Acker neben Weizen auch noch Bäume oder Sträucher wachsen oder auch, dass Bäume und Hecken in Weiden und Wiesen gepflanzt werden. Natürlich so, dass sie nicht stören, wenn man mit der Mäh- oder der Erntemaschine durchfahren will. Schaut man ein bisschen um, dann sieht man, Agroforst hat in den letzten Jahren so etwas wie ein kleines Revival gehabt. Die gemischte Landnutzung soll unter anderem die Bodenqualität verbessern. Mit den Bäumen kann auch Kohlenstoff gespeichert werden und die Bäume sorgen mit ihren Wurzeln dafür, dass der Wasserhaushalt im Boden besser ist. Dazu her bringt der Schatten, den die Blätter machen, ein milderes Klima rundherum und weniger Austrocknung auf dem Feld. Gerade auch darum gilt Agroforst in Zeiten der Klimakrise als ein Putzlistein, wo die Bauernbetriebe widerstandsfähiger machen können gegen Extremwetter. Und auf der anderen Seite können sie mit der Kohlenstoffspeicherung Teil der Lösung gegen den Klimawandel sein. Auch beim Bündner Klimaprojekt gibt es darum eine Reihe Betriebe, die für sich die positiven Effekte nutzen wollen. Bevor wir so einen kennenlernen, erzähle ich, was uns sonst noch erwartet. Wir schauen beispielsweise in Zentralschweiz, wo ein Bauer eine ganz spezielle Art von Agroforst aufgezogen hat. Er hat quasi eine Snackbar und eine Apotheke für seine Tiere angepflanzt. Was es damit auf sich hat, das hören wir später. Dann lernen wir Mareike Jäger kennen. Sie ist Dozentin an der Zürcher Hochschule und Expertin für Agroforst. Mit ihr rede ich über Agroforst im letzten Jahrhundert und Agroforst heute und auch darüber, was so Agroforstsysteme fürs Klima leisten können. Zuerst aber besuchen wir zusammen den Plantenhof in Langquart. Der Plantenhof ist das landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum vom Kanton Graubünden. Der Gutsbetrieb dort macht auch beim Bündner Klimaprojekt mit. Unter anderem hat man sich hinter das Thema Agroforst geklemmt. Ich habe mir vom Leiter des Gutsbetriebs, Rolf Hug, und von Marco Frey, am Leiter der Obstbauabteilung, zeigen lassen, was sie genau machen. Die Kühe sind zufrieden am Grasen. In der Nähe der Kantonstrasse, gerade neben dem eigenen Viehstall, hat der Plantenhof einen Haufen Weiden. Der Marco Frey zeigt auf eine Baumreihe auf der Wiese junge Äpfelbäume, einen Teil der Boskop, Empire und Hardöpfel, die der Plantenhof hier gesetzt hat.
Also jetzt momentan sind 64 Bäume gepflanzt worden. Jetzt kommt noch eine Serie Nussbäume. Da kommen hinten noch 20 Nussbäume. Wir nehmen dort einheimische, wirklich Nussbäume, die es nach wie vor gibt, genau aus der Region, für die Region.
Weil dort die Wiesen natürlich weiter gemäht werden und auch regelmässig Tiere drin sind, braucht es eine saubere Planung. Und auch gerade am Anfang Aufmerksamkeit für die jungen Bäume, dass sie nicht abgefressen werden. Das Projekt, das läuft, Bäume wachsen, Daumen hoch also. Einzig in der Nähe vom Viehstall hat man ein bisschen einen Leerplatz gezahlt. Dort sind amix Krähen auf die feinen Äste gehockt und haben sie abgedruckt.
Wir haben hier fast bei den einen Bäumen ein Jahr verloren. Wir haben jetzt noch mit Sitzstangen für Vögel und haben hier wirklich jetzt eine Verbesserung erzielt. Man sieht die Vögel nicht mehr so auf den Bäumen drin.
Neben Marco Frey steht der Rolf Hug, der Leiter des Gutsbetriebs. Dass man überhaupt mitmache beim Projekt Klimaneutrale Landwirtschaft, sei als kantonaler Betrieb selbstverständlich, sagt er. Innovative Projekte anreisen oder unterstützen, das gehöre zum Auftrag des Plantenhof. Etwas mit Agroforst, ja, das sei dann ein bisschen auf der Hand gelegen. Im Obstbau mache ich mir ja schon viel und mehr Most könne man auch gut brauchen.
So hat sich denn das eigentlich entwickelt. Gesagt, ja gut, wir haben Know-how, wir haben Flächen. Hochstammobstbaum ist interessant aus ökologischer Sicht, aber natürlich auch hat für uns auch einen wirtschaftlichen Nutzen. Und wir haben auch eine Kuhweide, die kahl ist und keine Bäume drauf sind. Und so hat man dann wirklich gemerkt, ja, da gibt es gute Synergien, die man könnte nutzen und vielleicht in das Projekt einbringen.
Die Hochstämmer bieten Lebensraum für Vögel. Blätter liefern wertvollen Schatten und über die Lebensdauer binden die Bäume natürlich unter anderem im Holz und den Wurzeln auch Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Berechnungen gehen davon aus, dass die Agroforstanlage künftig im Schnitt 10 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft aufnehmen kann. Das und noch weitere Effekte sehen die sehr willkommen.
Dass das vielleicht die Wassernutzung optimiert, dass wir aus tiefen Lagen Wasser holen können, also mehr nicht, aber der Baum, im Gegensatz vielleicht zu der Weide, wo nicht extrem tief wurzelt, und so gibt es eigentlich eine gute Kombination, dass man eigentlich die Ressourcen besser nutzt. Eben und auch für das Klima ist durchaus möglich, oder? Dass das Wurzelwerk bleibt vielleicht auch langfristig drin, respektive Humusaufbau, wo durchaus ein Werk haben, ob man dadurch die Klimabilanz vom Zementwerk aufbessern oder auf Null bringen, das glaube ich nicht, aber es kann ein kleiner Beitrag sein.
Der Rolf Hug macht allerdings auch ein Aber. In seinen Augen müssen am Schluss auch für den Betrieb etwas rausschauen. Die Bäume und auch der Boden darunter müssen die etwas abwerfen. Clever geplant, ging das.
Man sollte trotz Klima auch noch landwirtschaftliche Produktion haben, sodass das Hand in Hand geht. Und darum, wenn man denkt, eine Doppelnutzung, wir produzieren etwas, wir bringen sogar etwas her für das Vieh, dass wir mehr Schatten haben. Wir verlieren hoffentlich nicht viel an Ertrag von Gras oder dann auch Heuschnitt. Und wir haben auch weiterhin das Ziel, dass es einfach bewirtschaftbar bleibt, also dass sich der Mehraufwand für die Nutzung, die schon war, in Grenzen haltet. Mehraufwand gibt es natürlich bei der Pflege und bei der Ernte von diesen Bäumen. Das ist klar, aber dort gibt es ja auch wieder mehr Nutzen.
Beim Blick über die Weide sieht man, es ist viel Luft zwischen den Bäumen. Eben extra auch so geplant, damit das Gras noch gut gemäht werden kann. 12 Meter vom einen zum anderen Baum sind es. Kein Vergleich zu den intensiven Äpfelplantagen, wo Niederstämmer dicht an dicht stehen. Bis die Bäume hier so richtig Früchte, der volle Ertrag in gewünschter Qualität liefern, geht es noch ein bisschen. In 10 bis 12 Jahren dürfte es aber so weit sein. Der Plantenhof setzt also auf Hochstämmer auf der Weide. Bäume, die CO2 binden, Früchte liefern und gleich genug Platz lassen, zum Zweiter untermähen. Man könnte sagen, mit dem Projekt knüpft der Plantenhof bei etwas an, was man eigentlich in der Schweiz kennt. Die Obstgärten oder Bungert, wie man auch sagt. Bei so traditionellen Anlagen sind die Bäume zwar mehr verstreut auf der Wiese. Aber wenn man so schaut, das erinnert einem schon daran. Bevor wir noch ganz einen anderen Ansatz von Agroforst kennenlernen, nämlich eben den mit den Hecken, wo für die Rinder auf der Weide gesunde Snackbar sind, tauchen wir jetzt ein bisschen tiefer ins Thema ein. Warum ist Agroforst wieder mehr und mehr im Kommen? Und was weiss die Forschung darüber, was so Anlagen für die Natur und das Klima leisten können? Über das habe ich mit der Mareike Jäger geredet. Sie ist Expertin für Agroforst und bei der Zürcher Hochschule ZHW Dozentin für regenerative Landwirtschaftssysteme. Sie ist auch Mitgründerin von der Organisation Silvocultura, die unterstützt Bäuerinnen und Bauern, aber auch Unternehmen bei der Planung von so Agroforstprojekten. Seit bald 20 Jahren beschäftigt sie sich mit Bäumen und Sträuchern auf landwirtschaftlichen Flächen. Ich habe sie zuerst gefragt, was sie denn daran fasziniert.
Also ich glaube, das Spannende ist diese zwei Themen Ackerbau oder einjährige Kultur mit etwas Dauerhaftem zu verbinden. Normalerweise hat man halt die eine Anbausaison und dann kommt das Getreide weg, dann kommt die Ernte als Höhepunkt vom Jahr, dann kommt die nächste Kultur und wenn man Bäume, Sträucher, Hecken integriert, dann hat man doch auch wie einen bleibenden Wert geschaffen, vielleicht auch für zukünftige Generationen. Das finde ich faszinierend. Und natürlich den Beitrag so aus Kulturpflanzen ökologischer Sicht von Bäumen und Sträuchern für die Bodenfruchtbarkeit, für die Biodiversitätsförderung, das schaffen wir natürlich, wenn wir solche Elemente integrieren, in den Ackerbau zum Beispiel.
Agroforst-System, das tönt irgendwie modern, das tönt neu, aber stimmt gar nicht. Im Gegenteil, das ist eigentlich uralt, oder?
Ja, genau. Also es ist eigentlich eine uralte Form der Landnutzung. Wir kannten eigentlich bis in die 1930er Jahre überall in Mitteleuropa den sogenannten Landschaftsobstbau. Der Begriff Streuobst, der kommt eigentlich daher, dass überall in der Landschaft verteilt die Obstbäume standen. Oder diese Konzentration in Obstgärten, das war eigentlich erst ein Schritt danach. Und auch der ganze Intensivobstanbau, die Plantage, die ist eigentlich auch erst so in den 1960er Jahren erfunden worden. Und vorher standen Obstbäume überall, im Acker, in der Weide. Sie wurden vielfältig genutzt, also sie lieferten Holz für den Winter, Obst, Früchte natürlich, also auch ein zusätzliches Einkommen, eine zusätzliche Versorgung, eine zusätzliche Nahrungsquelle. Und diese Art der Landschaftsgestaltung ist natürlich verschwunden im Laufe der Jahre.
Hochstammobstbäume, das ist in der Landwirtschaft eigentlich bis vor 70 Jahren gerade in der Schweiz sehr ein grosses Thema gewesen. Also es hat 16 Millionen Hochstammobstbäume gehabt, 1950 noch. Dann hat es aber so eine staatlich verordnete Fällaktion gegeben. Also mehrere Millionen Bäume sind gefällt oder sogar gesprengt worden. Aus heutiger Sicht, wo man immer wieder abpflanzt, so Bäume, ist das eigentlich völlig unverständlich. Aber warum ist es zu dieser generalstabsmässigen Aktion gekommen?
Also es hat verschiedene Gründe gehabt. Es war einfach nicht mehr modern. Man wollte natürlich Platz schaffen für den neu entstandenen Maschinenpark. Also die ganze Mechanisierung in der Landwirtschaft hat ja so nach dem Zweiten Weltkrieg Einzug gehalten. Vorher hat man vielleicht das Getreide noch mit der Sense gemäht. Dann brauchte man Platz für die Traktoren und da haben die Bäume natürlich gestört. Weil eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, sie standen überall. Also das war sicher der Grund, die zunehmende Mechanisierung in der Landwirtschaft, Platz zu haben für die Maschinen. Es gab auch andere Gründe. Also ein Grund, der immer wieder genannt wird und der mit Sicherheit auch berechtigt war, war halt der zunehmende Alkoholismus in der ländlichen Bevölkerung. Also zum Beispiel in der Gegend, wo ich wohne, da hatten die Knechte Anspruch auf 5 Liter sauren Most am Tag. Also es war Teil ihres Lohns. Und und es gab natürlich schon große Probleme mit Alkoholismus und deshalb hat man eben ja aus politischer Sicht beschlossen, man muss das Übel bei der Wurzel packen und die Bäume entfernt. Vielleicht war das auch ein bisschen ein vorgeschobener Grund. Also es war einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Man fand, das war nicht mehr zeitgemäß. Wenn, dann wollte man das Obst in kleinen, kompakten Anlagen haben. Nachher kam dann der Schritt zur Intensivobstanlage, die Erfindung der sogenannten schwach wachsenden Unterlage. Das Niederstammobst hat dann eigentlich den Hochstammfeldobstbau abgelöst. Das hat alles mit da reingespielt. Aber der Hauptgrund war, es war einfach nicht modern.
Die Fellaktion, glaube ich, kann man sagen, war eine Zäsur für den Agroforst, also die durchmischte Landnutzung. Hat das auch darum im letzten Jahrhundert, in den letzten Jahren, ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten? Hat das mit reingespielt?
Auf jeden Fall. Also es ist natürlich nicht nur die Bäume sind verschwunden, sondern auch das ganze Wissen um die Pflege, um den Sortenerhalt. Das muss man wie ganz neu aufbauen. Hinzu kommt, im Agroforst gucken wir ja nicht nur Hochstammfeldobstbäume an oder Walnussbäume, also fruchtliefernde Bäume, sondern es geht vermehrt auch um die Integration von anderen Baumarten, von Laubbaumarten, die auch zum Beispiel sehr wertvoll sind für Biodiversitätsförderung, Eichen zum Beispiel oder Linden. Und das ist eigentlich kein Wissen, was traditionell in der Landwirtschaft vorhanden war. Zu den Obstbäumen vielleicht schon, darauf kann man aufbauen. Viele haben ja auch noch kleinere Obstgärten so rund ums Haus oder pflegen noch Obstgärten. Aber die Integration von Laubbaumarten zum Beispiel in so ein Agroforstsystem, das ist für viele wirklich völliges Neuland.
Marek Jäger, warum gibt es jetzt in den letzten Jahren, eigentlich, kann man sagen, ein bisschen ein Revival von dem Agroforst? Was ist da passiert?
Genau, also es ist natürlich, vieles kommt da zusammen. Der Klimawandel, der den Landwirten zusehends zu schaffen macht. Wir haben ja mit Silvocultura haben wir ein großes Förderprogramm aufgelegt letztes Jahr, länderübergreifend in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Und da sieht man, dass die Hauptmotivation ist, der Landwirte sich da anzumelden, die zunehmende Trockenheit. Also vor allen Dingen in Gebieten, wo heute schon wenig Wasser ist, Brandenburg zum Beispiel oder Niederösterreich. Da sind wir jetzt in der Schweiz noch nicht so betroffen. Aber das ist so die Hauptmotivation. Man möchte eigentlich die Wasserhaltefähigkeit der Böden verbessern, die Transpiration verhindern oder verringern, also dass weniger Verdunstungskühle sozusagen das Feld schnell verlässt. Also man möchte es halten auf der Fläche. Die positiven Ökosystemdienstleistungen, die man heute kennt, es wird ja schon lange geforscht, auch zu den Agroforstsystemen, die sind immer besser bekannt und das hat natürlich auch zu einem gewissen Revival geführt, das auf jeden Fall. Dann ist natürlich in Ländern wie Deutschland oder Österreich auch die Wertschöpfung jetzt aus dem reinen Getreidebau auch nicht mehr so hoch, ne? Also sie nimmt ab und man sucht eigentlich da wie nach zusätzlichen Komponenten auf der Ackerfläche zum Beispiel, um auch die Wertschöpfung zu erhöhen. Also eine zusätzliche Einkommensquelle in Form von Nüssen, in Form von Kastanien oder Feldobst.
Du hast jetzt auch gesagt, Agroforst-System. Also man redet von einem System. Warum System?
Ja, das Ganze ist natürlich schon auch ein bisschen durch den Menschen beeinflusstes System. Zum Beispiel möchte man, dass sich die durchwurzelbaren Räume der Kulturpflanzen und der Bäume ganz klar trennen. Und das schaffe ich zum Beispiel, indem ich die Bodenbearbeitung relativ nah an dieser Baumreihe mache. Das schaffe ich eben durch diesen mechanischen Eingriff, dass ich wie zwei unterschiedliche durchwurzelbare Räume habe. Oben vielleicht das Getreide, das wurzelt dann vielleicht auf 60, 80 Zentimeter und unten drunter ebenso als dauerhafte Ressource die Baumwurzeln, die sich dort ausbreiten. Wenn man das aber unbeeinflusst lassen würde, also der Mensch dort nicht eingreifen würde, dann würden sich viele Bäume flach verwurzeln. Sie würden eigentlich zur Konkurrenz werden für die umliegenden Kulturen. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man dort ein bisschen nachhilft, damit zum Beispiel das richtig gut funktioniert. Also die Trennung von den durchwurzelbaren Räumen von Kulturpflanze und Baum.
Also das heißt, der Eingriff macht es zum System eigentlich.
Ja, genau. Also Eingriff klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Also eigentlich ist es nur, dass man die Bodenbearbeitung bis relativ nah an diesem Baum macht. Und dass man eben auch zum Beispiel einen alten bestehenden Obstgarten, den kann man jetzt nicht zu einem modernen Agroforstsystem umwandeln. Weil die Bäume haben sich dann bereits flach verwurzelt und man würde sie eigentlich zerstören. Sondern so ein System kann man eben nur neu anlegen, von Anfang an darauf achten, dass bestimmte Kriterien eingehalten werden. Und ein Kriterium ist zum Beispiel auch die Besonnung. Da hat man früher vielleicht nicht so drauf geachtet. Heute möchte man eine homogene Verteilung des Schattens auf der Fläche. Das heißt, im Idealfall werden die Bäume in Nord-Süd-Richtung angelegt, diese Baumreihen, dass die Baumreihe selber am meisten Schatten hat, wenn der Sonnenstand am höchsten ist. Wenn man jetzt Baumreihen in Ost-West-Richtung anlegen würde, dann wäre immer auf der Nordseite von dieser Baumreihe immer Schatten und auf der Südseite wäre immer Sonne. Und das ist halt für eine homogene Verteilung von Schatten eher hinderlich, ist also nicht so gut für die Kulturpflanzen. Also das ist auch ein Teil des Systemgedankens dahinter.
Also man hat jetzt gesagt, also es ist ein Konzept dahinter, es ist eine konzipierte Planung, Pflanzung, Bearbeitung. Wenn wir es zusammenfassen, also du hast lange dazu geforscht, zu Agroforst, was sind die grössten Vorteile von so etwas? Also die durchmischte Landnutzung.
Also der Vorteil ist, also aus Kulturpflanzen ökologischer Sicht, dass ich durch die Baumreihen oder durch Heckenstrukturen oder Sträucher habe ich einfach zum Beispiel eine Kohlenstoffquelle, wo halt permanent eigentlich das Bodenleben ernähren kann und am Laufen hält. Wenn ich nur eine einjährige Kultur habe und dann setze ich vielleicht auch noch bestimmte Mittel ein oder ich mache eine tiefe Bodenbearbeitung, dann sind zum Beispiel so stabile Mykorrhiza-Netzwerke, die sind dann wie unterbunden, müssen sich halt jedes Jahr wieder neu aufbauen.
Also das sind Bodenpilze, die sehr entscheidend bei der Nährstofftransport sind.
Genau, also die arbeiten, da gibt es eine ganz starke Interaktion zwischen diesen Mykorrhiza-Pilzen und sie tauschen zum Beispiel Zuckerkohlenstoff aus. Und wenn ich halt eben, sowas kann ich, so eine Lebensgemeinschaft kann ich halt viel besser aufrechterhalten, wenn ich Komponenten habe, die einfach immer lebendig sind. Wenn ich ein Getreide habe, was dann abstirbt irgendwann, wo keine Photosynthese mehr stattfinden kann, weil die Blätter fangen an abzureifen, dann ist natürlich auch der ganze Zucker-Kohlenstoff-Kreislauf für die Mykorrhiza-Pilze unterbrochen. Und und solche Durststrecken, sag ich jetzt mal, die kann ich überwinden, indem ich Sträucher und Hecken und Bäume integriere in das System. Das ist eine Sache. Also die Aufrechterhaltung der Bodenfruchtbarkeit oder der Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit ist ein wichtiges Thema. Dann natürlich die Kohlenstoffsenke an sich. Also ein Baum ist ja, der nimmt Kohlenstoff auf und wird dadurch eigentlich zur Senke. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, Kohlenstoff zu speichern in der Landwirtschaft. Und Agroforstsysteme anzulegen, ist sicher eine sehr sinnvolle und auch vergleichsweise sehr kostengünstige oder ein kostengünstiger Beitrag zur Schaffung von stabilen Kohlenstoffsenken in der Landwirtschaft. Das und natürlich auch eine Habitate oder eine Quelle für Nahrungsquelle und Habitatmöglichkeit für Insekten und Vögel beispielsweise.
Du hast jetzt gerade gesagt, das Thema Kohlenstoff speichern im Holz eigentlich. Wenn wir Klimaleistung anschauen, also wie gross ist denn das Potenzial von so einer Agroforst, von so einer Agroforstanlage? Also kann man das irgendwie zusammenfassen?
Also man kann das natürlich quantifizieren. Das kommt halt drauf an, wie lange bleibt dieser Baum stehen auf dem Feld und wie wird er nachher genutzt? Weil es ist ja klar, der Baum, der dann nachher zu Brennholz wird und dann im Ofen verschwindet, der ist eigentlich im Prinzip absolut CO2-neutral. Also das gespeicherte, der gespeicherte Kohlenstoff, der wird dann halt wieder verbrannt. Und im größeren Stil könnte man sagen, ja gut, der substituiert vielleicht irgendwie fossile Brennstoffe. Also die Art der Nutzung, also die Langlebigkeit von dem Ganzen ist sicher ein wichtiges Kriterium. Wie schnellwüchsig oder wie raschwüchsig ist der Baum auch? Also wir machen ja schon lange in der Schweiz so ein Kohlenstoffmonitoring auf verschiedenen Parzellen und wir haben berechnet, dass im Durchschnitt, so im absoluten Durchschnitt verschiedener Obst- und auch Laubbaumarten die Kohlenstoffleistung bis ungefähr 1,6 Tonnen Kohlenstoff, also reines C, pro Baum betragen kann in 50 Jahren. Das Ganze müsste man dann noch umrechnen in CO2 und dann weiß man ungefähr bei 50 Bäumen pro Hektar, wie viel man da erwarten kann.
Ist das jetzt viel oder wenig? Also mit dieser nackten Zahl kann ich jetzt nicht viel anfangen, aber kann man das irgendwie in Verhältnis setzen?
Ja, das ist also schon, es ist schon eine, würde ich sagen, eine sehr gute Leistung, wenn man sich überlegt, was kann man sonst machen in der Landwirtschaft? Also man hat eben gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ne? Man kann Humus aufbauen, da muss man sich fragen, ja, wie stabil ist diese Kohlenstoffsenke? Bleibt sie dauerhaft die nächsten 50 Jahre bestehen? Oder da gibt's natürlich auch einen gewissen Abbau und Aufbau. Und mit der Integration von so einer holzigen Biomasse, die ich ja dann vielleicht auch noch wie schlau nutzen könnte. Ich könnte zum Beispiel neben Wertholzbäumen könnte ich auch schnell wachsende Gehölze integrieren in so ein Agroforstsystem. Aus den schnell wachsenden Gehölzen könnte ich Biokohle produzieren. Die Biokohle könnte ich vielleicht wieder in mein Ackerbausystem einbringen. Und so könnte alles dazu beitragen, diese Kohlenstoffleistung auch noch zu verbessern. Ist das viel oder wenig? Es ist auf jeden Fall etwas, ne? Und es ist dauerhaft und es ist einfach auch entscheidend, dass mit dem Wachstum von dem Baum weitere positive Effekte verbunden sind. Wenn ich jetzt das mit so technischen Lösungen vergleiche, ne? Da gibt's keine zusätzlichen Ökosystemdienstleistungen, sondern das ist einfach ein technischer Ansatz, dieses Carbon Capture and Storage zum Beispiel, was ja jetzt auch so in aller Munde ist.
Also das heißt CO2 aus der Atmosphäre rausholen und irgendwie in die Erde reinbringen oder so beispielsweise?
Genau, das kann man natürlich machen. Ist vielleicht auch effizienter als Bäume zu pflanzen, aber es gibt wie keine weitere Ökosystemdienstleistung in diesem Prozess.
Ich habe jetzt gesagt, Ökosystemdienstleistung, also neben dem, dass man CO2 speichern kann, also Biodiversitätsaufbau, Bodenverbesserung, Schatten vielleicht auch für Tiere, die sich darunter versammeln können. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe einen Acker, stelle eine Baumreihe hin, dann habe ich weniger Platz, zum Beispiel mein Mais zu pflanzen oder eben, ich habe vielleicht einen Konkurrent auf dem Acker. Bei ihm, wenn ich auch Nährstoff habe, sie nehmen vielleicht das Licht weg, wir haben das vorher kurz angetippt. Also, die Befürchtungen, gibt es da eine Berechtigung für das? Oder sagst du, nein, eigentlich, wenn man es gescheit macht, sind die nicht da?
Die sind natürlich schon berechtigt. Also jede Befürchtung muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Aber eben, wir sind ja auch nicht mehr ganz am Anfang. Wir wissen schon sehr viel über Agroforstsysteme. Es gibt technische Lösungen. um zum Beispiel Randeffekte zu minimieren. Es gibt die Überlegung, wie arbeite ich mit dem Sonnenstand? Also wie muss ich das Ganze anlegen, dass eben möglichst wenig negative Schatteneffekte auf der Fläche entstehen? Ich habe das angesprochen mit den durchwurzelbaren Räumen. Also da gibt es auch technische Möglichkeiten, über einen Wurzelschnitt zum Beispiel das so zu schaffen, dass es eben keine direkte Konkurrenz wird. Und die Sorge um den Flächenverlust ist in meinen Augen eigentlich auch ein bisschen unbegründet, weil wenn man sich überlegt, man pflanzt 50 Bäume in einen Acker, dann hört sich das erstmal viel an, also 50 Bäume auf einen Hektar verteilt. De facto ist es so, dass man ungefähr 10% von diesem Hektar verliert an diese Baumstreifen, wo dann die Bäume drin stehen. Und wenn ich mir überlege, ja, ich habe vielleicht 10% weniger Weizenertrag und dafür habe ich aber 50 Bäume, die mir vielleicht einen Ertrag liefern in Form von Nüssen, Kastanien oder Obst. Und ich kann vielleicht diese Bäume sogar anmelden als beitragsberechtigte Baumarten. Dann habe ich eigentlich viel mehr als diese 10% Weizen, die ich nicht ernten kann.
Mareike Jäger in der Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050 vom Bund wird der Agroforst explizit erwähnt. Solche Systeme sollen künftig gefördert werden. Du hast gesagt, ja, vielleicht für Obstbäume gibt es schon Direktzahlung, also pro Baum einfach einen Beitrag. Aber was ist jetzt denkt dort drinnen? Also was soll im Vergleich zu heute wie gefördert werden?
Also wenn ich es richtig verstehe, ist geplant, einen Agroforst-Systembeitrag einzuführen. Das wäre also nicht nur eine Förderung einzelner Bäume und ja eine Selektion auf bestimmte Baumarten, sondern auch eine Vielfalt von Agroforst-Systemen, die man dort fördern könnte. Und eben nicht nur Obstbäume, sondern vielleicht auch Laubbaumarten, vielleicht auch schnell wachsende Gehölzarten für die Energieholzerzeugung oder für die Herstellung von Pflanzenkohle, könnte ich mir vorstellen. Also das ist eigentlich das, was so in der Pipeline ist, ne? dass man wegkommt, Agroforstsysteme nicht nur über die Biodiversitätsförderung zu fördern, sondern eben einen eigenständigen Agroforstbeitrag einführt.
Was ratest du einem Bauern, einer Bäuerin, die sich überlegt, so etwas zu machen? Also wie soll man vorgehen?
Also das Erste, was man sich überlegen muss, ist, welches Ziel verfolge ich mit dem Ganzen? Möchte ich einfach diese positiven Ökosystemdienstleistungen nutzen durch die Bäume? Dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt Obstbäume zu pflanzen. Oder möchte ich eine zusätzliche Wertschöpfung auf der Fläche? Weil Obstbäume, das bedeutet dann eben auch eine kontinuierliche Pflege. Also es macht viel, viel mehr Aufwand natürlich, als wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Laubbaumarten integriere. Also dieses Ziel, diese Zielvorstellung, die ist ganz wichtig herauszufinden am Anfang. Das ist so das allererste, was man macht. Und das kann sich aber natürlich auch noch entwickeln. Man geht in diesen Prozess rein, in der Planung mit den Landwirten und man skizziert erstmal mögliche Ziele, die man erreichen will. Nachher geht man in die konkretere Planung und überlegt sich, wie ist der Acker geschnitten? Wie kann ich jetzt dort die Baumreihen integrieren? Und dann konkretisiert man immer mehr, welche Arten, welche Sorten machen Sinn. Soll ich den Abstand zwischen zwei Bäumen auch noch nutzen für die Integration von anderen Sträuchern oder Kulturen? Das Ganze wird also vom Groben eigentlich immer komplexer.
Die Mareike Jäger, die Agroforstexpertin von der ZHW. Die gemischte Nutzung von Land ist also im Co. Der Bund, der schätzt, dass heute mittlerweile 400 Hektar Landwirtschaftsland mit Agroforst bestückt sind. Bis jetzt haben wir vor allem von Bäumen auf Felder und Wiesen geredet, eben Kastanien, Obst oder Edelhölzer wie Eichen. Jetzt aber möchte ich euch noch den Pirmin Adler vorstellen. Er pauert in Oberrüthi, das ist im Aargau an der Grenze zum Kanton Zug. Vor ein paar Jahren hat er ganz eine andere Form von Agroforst aufgezogen. Er hat eine sogenannte Futterhecke gepflanzt, und zwar ziemlich eine grosse. Hunderte Sträucher, dazwischen auch der ein oder andere Baum. Mehrere Heckenstreifen durchzeuchen heute seine Wiesen. Will man sie aneinanderreihen, gibt ihnen das eine Länge von mehr als einem Kilometer. In dem Ausmaß und in dieser Konsequenz gibt es das sonst in der Schweiz nicht. Für sein Projekt ist er dann auch mit einem Förderpreis vom Kanton Aargau ausgezeichnet worden. In erster Linie kommen die frischen Triebe und Blätter der Pflanzen bei seinen Rindern in den Futtertrog oder ins Einstreu. Tiere können sich aber gerade auch selber auf der Weide an dieser grünen Snackbar bedienen. Die Hecken, die sollen aber nicht nur den Hunger stillen, sondern, und das ist besonders spannend, auch der ein oder andere Krankheit bei seinen Tieren vorbeugen oder sie kurieren. Die Sträucher also auch als quasi Open-Air-Apotheke. Schon noch speziell. Ich habe den Pionierbauer, den Pirmin Adler, auf seinem Hof besucht und mit ihm darüber geredet. Als erstes hat es mich wundern genommen, was eigentlich für ihn ganz am Anfang Motivation war, um in dem Bereich so Gas zu geben?
Es war eher aus Zufall. Ja, vor Jahren habe ich angefangen, Frischzweighäcksel von der Fichte im Tiefstrohbereich der Kälber einzuarbeiten. Und dann habe ich eigentlich festgestellt, dass es positive Auswirkungen hat auf die Gesundheit der Tiere, vor allem was Atemwegserkrankungen anbelangt. Und das hat mich dann ein bisschen bewogen, mehr zu investieren in diese Thematik. Ich habe mich mehr mit Agroforschung auseinandergesetzt. Und dann hat es mich wirklich ein bisschen vom Hocker gerissen. Ich war dann fasziniert gewesen, vor allem in Bezug auf die vielen Ökosystemleistungen, die Agroforst bereichern.
Der Hauptfokus noch, kann man sagen, liegt auf über 1 Kilometer lang, wenn man sie an einer Linie her tut, Futterhecken. Also wirklich, dass du deine Tiere, deine Kühe damit fütterst. Wegen der Fokus dort?
Meine Futterhecken habe ich angelegt, vor allem aus zwei Gründen. Also grundsätzlich ist ja Laub ein artgerechtes Futtermittel. Das Rind ist ein Wald- und ein Steppentier. Es fühlt sich wohl im Gehölz und frisst auch sehr gern Gehölz. Und bei meiner Anlage habe ich jetzt speziell geschaut auf die Mineralien und auf die sekundären Pflanzenstoffe. Weil in diesen beiden Bereichen ist das Gehölz wirklich sehr stark. Da habe ich geschaut, dass ich eine gute, breite Abdeckung habe, so dass ich in Zukunft eigentlich auf Mineralstoffzukäufe verzichten kann. Und ein weiterer Punkt sind auch die sekundären Pflanzenstoffe. Denen werden die gesundheitsfördernde Wirkungen angesagt. Meine Anlage bietet desbetreffend Lösungen gegen Atemwegserkrankungen, gegen Parasiten, gegen Durchfall. Es hat Sachen drin, die fiebersenkend und entzündungshemmend wirken. Ich biete meinen Tieren eine grosse Vielfalt anbieten, weil das Tier in der Regel instinktiv weiss, was es benötigt. Und so kann sich das Rind zu einem Stück weit in der Anlage selber therapieren, wenn es mal ein Leiden hat.
Eben, du hast schon angefangen, also die Hecken wachsen schon, sind natürlich noch in deinem Vollwuchs. Das geht noch vielleicht ein paar Jahre, bis das System und die ganze Anlage wirklich voll läuft. Trotzdem, die Erfahrungen, die du bis jetzt schon gemacht hast, also gibt es schon so eine Zwischenbilanz, ein Zwischenfazit?
Auf der Anlage ist sicher Biodiversität mehr geworden. Sei es Vögel, die mehr sind, Insekten, die mehr herum sind. Natürlich der Schattenwurf. Ich habe doch schon ein paar Gehölze, die sich recht stark entwickelt haben, die Schatten werfen, die schon kleine Effekte haben auf das Mikroklima. Und natürlich auch, wenn man in den Boden hineinschaut, also im Bereich von der Anlage, hast du eine ganz andere Bodenstruktur als zumindest in der Wiese zwischen den Streifen.
Also das heisst, gesundere Böden und eben auch mehr Lebensraum auch für Insekten und vielleicht auch andere Pflanzen, kann man so zusammenfassen. Und vielleicht bei den Tieren, also du hast ja zum Teil schon gefüttert, die Hecken, noch nicht voll, haben wir es gesagt, aber trotzdem, also akzeptieren sie es und gefällt es ihnen?
Das Laub kommt extrem gut an bei meinen Tieren. Also sie verschlingen es richtig gehend. Also diverses Laub und riesig, also der Finasteil, der dann auch mitgegessen wird, habe ich im Vorfeld schon offeriert. Und sie lieben es wirklich. Ja.
Jetzt, das ist ja nicht etwas, was man von heute auf morgen macht und wo man auch nicht einen Defekt hat. Morgen, es kostet viel, der Aufwand ist gross, man muss schneiden, man muss pflegen, vielleicht auch am Anfang schützen. Also muss es gut überlegt sein, wenn man es machen
will. Ja, es ist eine Herausforderung. Es ist ein Systemwechsel. Also, man muss sich mit der Thematik beschäftigen. In der landwirtschaftlichen Schule haben wir so etwas nie thematisiert. Vor 3-4 Jahren habe ich nur ein paar wenige Codes gekannt. Also, es braucht extrem viel Zeit, bis man das Wissen aufgebaut hat. Und dann, je nachdem, was für eine Anlage was man etablieren will, ist auch nicht so viel Wissen rum. Also der Zugang zu Wissen ist auch eine grosse Herausforderung.
Du hast jetzt, seit du mit Agroforst angefangen hast, bei Minadler, 2500 Hecken und Bäume gepflanzt. Also in dem Ausmaß, in dieser Größe, doch eher ein spezielles Projekt für die gesamte Schweiz. Rundum, Berufskolleginnen, Berufskollegen, was haben die gesagt? Jetzt bringt er wieder Bäume auf seine Wiesen und neben seine Äcker. Ist da der Kopf geschüttelt worden oder eher Interesse? Was ist so die Resonanz gewesen?
Das gibt sicher Gruppierungen, die den Kopf schütteln. Aber mit denen habe ich nicht so Kontakt. Und das kommt mir auch nicht so zu Ohr. Aber in diesen Gruppierungen, wo ich drin bin, an Landwirt, dort wird es eigentlich sehr positiv aufgenommen. Und ich denke, ich habe auch gedacht, oder der andere auch schon ein bisschen anstecken können, mehr zu investieren in diesen Bereich.
Das war der Pirmin Adler, der Heckenpionier aus dem Kanton Aargau. Obstbäume beim Acker, Hecken und Sträucher auf Weiden. Kombinationen, wenn ein Stück Land genutzt werden kann, gibt es ganz einen Haufen. Die Spielarten von Agroforst sind vielfältig. Die Mischung macht es, das haben wir ja am Anfang gesagt. Das Land doppelt nutzen und gleichzeitig etwas für Biodiversität und das Klima machen. Das Potenzial, das scheint riesig. Eine Studie von der EU, die auch das Landwirtschaftliche Forschungszentrum vom Bund, der Agroscope, mitgemacht hat, ist vor ein paar Jahren zu einem spannenden Schluss gekommen. Würde man nur auf 9% der europäischen Landwirtschaftsfläche Agroforst anlegen und dort mit Bäumen und Sträuchern arbeiten, hätte das einen ziemlichen Hebel. So könnten nämlich bis zu 43% der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft kompensiert werden. Das ist doch schon noch eindrücklich und das zeigt, mögliche Lösungen, um der Klimakrise etwas entgegenzusetzen, die gibt es. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben rund um das Bündner Klimaprojekt und Menschen dahinter und ihre Motivation kennenlernen, dann abonniert den Podcast hier. Auf Instagram gibt es laufend Neues und Hintergründe. Dort sind wir unter Klimabauern und natürlich auch im Netz www.klimabauern.ch. Noch einen kurzen Ausblick, auf was euch in der nächsten Folge erwartet. Bei uns zu Gast ist dann der Bündner Regierungsrat, der Markus Gaduff. Er ist unter anderem auch für die Landwirtschaft zuständig. Wir reden darum mit ihm über das Bündner Klimaprojekt, wir reden über nachhaltige Ernährung und welche Rolle der Kanton auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft spielen kann. Bis dann, merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Landwirtschaft, Klima, Wandel. Mit mir, Silvio Lichti.